Guten Morgen, liebe Gemeinde. Da muss ich erstmal noch seinen Platz so finden. Wir befinden uns ja noch im Advent. Advent bedeutet warten. Meine Frage ist, worauf wartest du? Diese Frage stellte uns, oder so ähnlich stellte uns unsere Tochter gestern, worauf freust du dich am meisten? Worauf wartest du? Auf das schöne Essen, auf die Mahlzeiten, die bevorstehen, die ja wirklich sehr üppig gemacht werden, auf das Beschenktwerden, auf das Schenken. Wartest du vielleicht, dass du deine Familie wieder treffen kannst? Wartest du vielleicht auf das Christkind? Oder wartest du, bis es endlich mal vorbei ist? Worauf wartest du? Mal jetzt ganz im Ernst, worauf warten wir im Advent? Gibt es eigentlich überhaupt noch etwas, worauf man warten sollte? Wenn man wartet, dann ist es ja meistens so, man erwartet etwas, weil noch etwas kommen wird. Kommt noch etwas? Wird noch etwas kommen, worauf wir warten sollten? Wir hörten schon heute in den Liedern, in den Texten, in den vielen Beiträgen vom Warten und von dem Volk Israel, das da wartet. Sie warten auf ihren versprochenen Heiland, auf den König, der ihnen versprochen worden ist. Und viele Propheten haben sein Kommen vorausgesagt. Immer so kleine Portionen wurden bekannt und deutlich, wie der Messias, der König Israels, kommen wird. Einer der letzten Propheten des Alten Testaments ist der Prophet Zacharia. Der hat ziemlich zeitgleich mit dem Propheten Haggai gedient, so ziemlich gleich begann ihr Dienst. Es war die Zeit der Medo-Perser, die haben in dem Land geherrscht. Das Volk war in der Gefangenschaft in Babylonien und ein Teil des Volkes durfte zurück nach Hause. Sie sind wieder zurück nach Hause gekommen. Sie haben wieder angefangen, das alles wieder herzurichten. Den Tempel Salomos, der zerstört war, haben sie angefangen, so aufzubauen und aufzurichten und wurden auch müde davon. Und die Propheten motivieren das Volk unter anderem und sagen, Leute, baut weiter an dem Tempel des Herrn, der Messias kommt. Und das Ganze geschieht etwa so 520 vor der Geburt Christi. Gut 500 Jahre vorher schreibt der Prophet Zacharia folgende Worte. Zacharia, Kapitel 9, die Verse 9 und 10, Zacharia 9, 9 und 10. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen. Und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wenn wir diesen Text so genau verfolgen und uns den öfter lesen, so wie ich das in der Vorbereitung gemacht habe, dann stellen wir erstmal fest, dass sehr unmissverständlich das Kommen dieses Messias angesagt wird. In sehr, sehr deutlichen Worten. Auf der anderen Seite wird nicht davon gesprochen, dass es ein kleines Baby, oder in dem Moment wird nicht davon gesprochen, dass er ein kleines Baby ist, sondern er muss schon etwas größer sein. Zumindest so groß, dass er auf einem Esel reiten kann und man ihm das Vertrauen entgegenbringen kann, das ist ein König oder das kann einer werden. Hier wird er nicht als Kind, als Baby prophezeit. Wir lesen von zwei verschiedenen Tieren. Einmal den Esel und einmal haben wir was von den Pferden gelesen in Jerusalem. Und man sieht es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber man hat schon, wenn man genau reinschaut, den festen Eindruck, das sind im Grunde zwei verschiedene Eigenschaften, wie der König kommen wird. Auf der einen Seite demütig, auf einem Esel, und in Vers 10 als Herrscher, als jemand, der die Völker beherrschen wird, der Frieden gebieten wird. Und tatsächlich ist es so, dass diese und ähnliche Stellen im Judentum früher wie heute sehr schwer zu erklären sind. Es sind diese beiden Möglichkeiten, so sagen die jüdischen Rabbiner, die der Messias hat. Der Messias hat zwei Möglichkeiten. Entweder er kommt auf einem Esel oder er kommt auf den Wolken des Himmels. Er hat zwei Möglichkeiten. Das liegt so ein bisschen an uns, sagen die, bei dem Volk Israel selbst. Wenn wir würdig sind, dann kommt ihr auf den Wolken des Himmels. Und würdig sind wir dann, wenn wir nach der Tora leben, wenn wir die Gebote Gottes erfüllen. Dann sind wir würdig als Volk und dann wird der Messias auf den Wolken des Himmels kommen. Sind wir es aber nicht, weil wir uns nicht nach dem Wort halten, weil wir nicht seine Gebote achten, dann kommt er demütig auf einem Esel. Nun, wenn man Gott etwas kennt, weiß man, dass er ganz selten von Möglichkeiten spricht. Man müsste dann sagen, Gott weiß dann die Zukunft nicht. Er kann es nicht genau sagen. Er kann den Moment nicht so genau bestimmen. Doch, das kann er. Und deswegen bin ich so dankbar gewesen, dass wir das Neue Testament haben und dem Vertrauen haben und die Dinge erklären können, nicht als zwei Möglichkeiten, sondern so wird der Herr kommen, demütig auf einem Esel und als Herrscher auf den Wolken. Vers 9 in Sacharja: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf dem Füllen eines jungen Eselin oder einer jungen Eselin. Ohne lange nachzudenken, Bibelkenner wissen sofort, um welches Kommen es sich hier handelt. Hilf mir mal jemand. Wann hat sich dieser Text erfüllt? Bitte? An Palmsonntag. An Palmsonntag. Matthäus 21. Das ist ein etwas längerer Abschnitt, aber vielleicht nehmen wir uns die Zeit, das doch noch zu lesen. Ich werde so mitten in den Text einsteigen. Der Matthäus, der macht es seinen Lesern etwas leichter. Er baut diesen Text aus Sacharja ein, um deutlich zu machen, hier gerade geschieht dieses, was in Sacharja geschrieben worden ist. Und ich steige mit diesem Text ein, Matthäus 21, der Vers 5. Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, der Jungen des Lasttieres. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eseln und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihren Kleider aus auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und das Volk, das vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna, in der Höhe. Und als sie in Jerusalem einzogen, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Nun, Matthäus macht es sehr deutlich, hier kommt der König, der versprochen worden ist. Und ich fand es interessant, warum muss Gott sein Volk in Sacharja dazu motivieren, zu jauchzen, zu frohlocken? Warum eigentlich? Sie haben doch so lange gewartet. Als er zu Adam und Eva sagte, es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten, bis zum Kommen Jesu sind etwa 4400 Jahre vergangen. So lange wusste das Volk Gottes, der Messias kommt. Als Gott zu Abraham sagt, dein Samen wird, vergingen etwa 2000 Jahre oder mehr wie 2000 Jahre. So lange hat das Volk auf den Messias gewartet. Und als er dann kommt, dann fragen die sich, wer ist dieser? Wer ist dieser? Und Gott muss sie sogar noch motivieren und sagen, jauchze laut, Tochter Jerusalem. Nun, die Kinder können es kaum abwarten. Die müssen tatsächlich noch einmal schlafen. Und ich bin mir sehr sicher, dass morgen, zumindest vor dem Geschenk auspacken, keine Mama und kein Papa sein, dem Kind sagen muss, jetzt darfst du dich freuen. Jetzt ist es soweit. Sie haben 24 Türchen geöffnet. Das war lang genug. Das Volk wartet über 4000 Jahre auf den Versprochenen. Und Gott muss sagen, jetzt darfst du dich freuen. Jetzt darfst du frohlocken. Jetzt hast du lang genug gewartet. Jetzt darfst du. Ich habe mir die Frage gestellt, wo waren diese Leute, die dort geschrien haben, Hosianna, dem der da kommt, 5 Tage später? Wo waren diese Leute 5 Tage später? Wir erinnern uns, Palmsonntag, Jesus zieht in die Stadt ein und es vergehen 5 Tage, am Freitag wird dieser Retter ans Kreuz genagelt. Und da rufen diese Leute was anderes. Wo sind sie gewesen? Die Menschen, die gerufen haben, Hosianna, dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Ich habe den Eindruck, mit Weihnachten ist es ähnlich. Es wird so viel Hosianna gesungen, viel den Herrn anbetet in den Liedern. Was ist 5 Tage später? Die Leute, die mit Jesus mitgegangen sind, diese 5 Tage, sind bis nach Golgatha gegangen. Es waren eine Handvoll Leute, die mitgegangen sind, aber diese Handvoll Leute, die mitgegangen ist mit Jesus bis nach Golgatha, haben eine Veränderung für ihr Leben erlebt. Es waren nicht alle freiwillig dort. Die Soldaten, die römischen Soldaten, die dieses ganze Prozedere auch durchführen mussten oder wollten, kann man jetzt halten, wie man will, waren vielleicht nicht ganz freiwillig, die waren einfach zugeteilt. Aber sogar diese Leute haben festgestellt, ja, wirklich, dieser dort ist der Sohn Gottes. Dieser dort ist der Sohn Gottes, Matthäus 27. Sogar der Hauptmann behauptet das. Das Volk stellt sich die Frage, wer ist dieser? Und so möchte ich dir die Frage stellen, die ich am Anfang gestellt habe, worauf wartest du? Wartest du auf dieses Kind in der Krippe? Er ist schon da. Das Volk Israel wartet bis heute noch auf den Messias. Sie warten auf den Messias. Sie haben es gar nicht mitbekommen, dass der König schon gekommen ist. Die haben es gar nicht mitbekommen. Sie warten immer noch. Aber bleibst du dort stehen? Bleibst du dort am Wegesrand stehen und singst Hosianna? Oder gehst du mit nach Golgatha? Diese Frage möchte ich dir heute stellen. Gehst du mit nach Golgatha? Es ist interessant, wenn wir das letzte Mal mach hoch die Tür gesungen haben, die letzten Päckchen ausgepackt haben, 5 Tage später feiern wir Silvester. Und dann möchte ich dir die Frage stellen, wie soll es für dich da weitergehen? Möchtest du mit einem guten Vorsatz ins neue Jahr? Oder möchtest du über Golgatha zu Jesus, zu dem Kind, das ein König ist, der Herrscher ist und dann mit einem neuen Leben, mit guten Vorsätzen, mit dem König an der Seite ins neue Jahr? Was machst du mit diesem Kind in der Krippe? Was ist mit dir 5 Tage später, wenn der Weihnachtstrubel vorbei ist? Was ist dann noch mit der Weihnachtsfreude? Geh mit nach Golgatha. In Vers 10, in Sacharja 9, lesen wir etwas von dem Herrschenden. König. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen, vom Strom bis ans Ende der Erde. Nun, dass Jesus auf einem Esel in die Stadt Jerusalem eingezogen ist, hat keinen beunruhigt, noch nicht mal den Pilatus. Der hat wahrscheinlich davon gar nicht Notiz gemacht, weil wenn jemand Krieg führen möchte, nimmt er keinen Esel. Es gibt ja viele Erklärungen, warum Jesus auf einem Esel in die Stadt eingeritten ist, aber der Esel war schon immer ein Lasttier und für Krieg ungeeignet. Dafür kannst du ihn nicht nehmen. Der kann nur Lasten tragen. Und damit will Jesus deutlich machen, ich komme nicht, um Krieg zu führen. Ich werde nicht König werden, auf diese Art und Weise, wie ihr es wollt. Aber es wird die Zeit kommen, da werde ich kommen und ich werde Frieden schaffen. Und interessant ist, dass in diesem Kapitel 10, und je mehr ich den gelesen habe und die einzelnen Dinge auseinandergenommen habe, je mehr an Reichtum gewann er für mich, und ich möchte euch da etwas teilhaben lassen. Der Messias, der König, der ein zweites Mal wiederkommen wird, der wird Folgendes tun. Er wird die Streitwagen aus Ephraim ausrotten, haben wir gelesen. Ephraim ist ein Name des Sohnes von Josef. Wir erinnern uns, er hatte zwei Söhne, Manasse und Ephraim. Josef selber hat kein Erbteil, kein Land erhalten in Kanaan, in dem Land, das sie als Erbe bekommen haben, hat er nichts bekommen, aber seine zwei Söhne, Manasse und Ephraim. Und Ephraim war im Grunde die Grenze zum Nordreich später. Juda, Benjamin und darüber Ephraim. Als das Land sich geteilt hat in das Nord- und Südreich, gehörte Ephraim zum Nordreich. Und somit wird in der Bibel oft Ephraim später als einfach nur als Satz für das Nordreich oder als Wort für das Nordreich verwendet. Das heutige Nordreich, dazu gehören Streifen aus Jordanien, aus Syrien, Westbank, Golanhöhen. Das sind die Flächen, zu denen das Nordreich gehörte. Heute sehr umkämpfte Gebiete, wo sehr viel um Grenzen, um Regierung geht. Wer hat die Herrschaft darüber? Zacharja sagt, der Messias wird in Ephraim die Streitwagen ausrotten. In diesen Gebieten, wo heute viel Krieg herrscht, viel Auseinandersetzung ist, wo viel Steine geschmissen werden, wird es kein Kriegswerkzeug mehr geben. Sie werden ausgerottet. Der Messias wird noch weiteres tun. Wir lesen, dass er die Pferde aus Jerusalem ebenfalls ausrotten wird. Wir waren jetzt kürzlich da gewesen. Jerusalem ist eine geteilte Stadt in vier Teile. Da gibt es dieses christliche Viertel, das jüdische Viertel, das muslimische und das armenische Viertel. Jerusalem ist geteilt, nicht nur von den verschiedenen Kulturen und Glaubenszugehörigkeiten, auch so sehr umstritten die Stadt. Und dementsprechend überall, wo man ist, Soldaten, Soldaten, Soldaten. An jeder Ecke hat man das Gefühl. Bewaffnet bis an die Zähne. Jerusalem ist bewaffnet bis zum Anschlag. Wenn der Messias kommt, wird er all dieses Kriegsgerät ausrotten. In Jerusalem wird es keine Waffen mehr geben, wenn der Messias kommen wird. Übrigens, das Wort Jerusalem ist ein zusammengesetztes von Jeru und Salem. Und Salem heißt Frieden. Und dieses Jeru, da streiten sich die Gelehrten, das ist entweder die Stadt des Friedens, der Stein des Friedens, beides würde zutreffen, oder einfach Gründung des Friedens. Es ist die Gründung des Friedens. Und diese Stadt erlebte immer nur Krieg, immer nur Krieg. Nur eine Zeit gab es, wo ein König herrschte, wo Frieden war, und das ist der König Salomo. Gott ist Frieden. Schlomo, sagen die Juden. Frieden, Gott ist Frieden. Nun, Zacharja schreibt viel, viel später, somit bezieht er dieses auf den Messias. Und dieser Messias wird den Namen Jerusalem wiederherstellen. Eine Gründung des Friedens wird sie werden. Alle Völker wird er Frieden befehlen, der Messias. Wir können nicht alle Konflikte dieser Welt leicht erklären. Es gibt Menschen, die versuchen das, die sagen, es geht da immer um Religion oder es geht um Öl. Das können wir nicht so einfach. Aber in einem sind wahrscheinlich alle Konfliktparteien doch irgendwie einig, wenn es um Jerusalem oder um Israel geht. Das ist irgendwie so ein Streitapfel der Nationen. Darum streitet sich die ganze Welt. Aber der Messias wird allen Völkern Frieden gebieten. Und der Sacharja beschreibt sogar, wie weit dieser Frieden reichen wird. Wir lesen davon, dass von einem Meer bis zum anderen und vom Strom über die ganze Welt. Darf ich um das Bild bitten? Ich habe eine Karte mitgebracht. Wir haben übrigens da vorne auch noch eine Karte, das denke ich mal für morgen. Wir kennen die Karte immer nur so, oder? Ich habe recherchiert und geguckt im Internet. Es gibt tatsächlich auch andere Karten, die anders aufgeteilt sind, wo zum Beispiel Australien mehr oder weniger in der Mitte ist. Oder USA und der amerikanische Kontinent. Aber interessant ist Folgendes. Die Weltkarte kennen wir im Grunde so. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird. Da irgendwo ist die Mitte. Und jetzt ist es weit. Jetzt muss ich echt stillhalten, weil da irgendwo ist Israel. Ja, da ist irgendwo Israel. Es ist fast die Mitte von der Karte. Übrigens, immer wenn wir geografische Dinge in der Bibel lesen, ist das die Sichtweise Gottes. Wenn er von den Völkern im Norden spricht, ist es von dort aus nach oben. Ja, Gott sieht die Welt, die Erde, im Grunde so. Israel im Zentrum. Und wenn wir da jetzt von ausgehen, von der einen Seite des Meeres bis zur anderen, haben wir hier Meer und da. Der Atlantische Ozean. Die Welt ist natürlich rund. Ja, wir wissen, es ist ein und dasselbe. Meer nicht, Ozean nennen wir es. Aber auf der Karte, super dargestellt, da ist das Meer. Und da ist das Meer. Der Frieden dieses Messias wird von der einen Seite bis zur anderen reichen. Also komplett einmal rum. Und vom Strom bis zur ganzen Welt. Das ist noch schwieriger. Da ungefähr ist Ägypten mit dem Nil. Und ganz oft, wenn es vom Strom die Rede ist in der Bibel, dann meint man den Nil, den Strom Ägyptens. Ist fast die Mitte von der Welt. Von dort aus, einmal komplett in die Runde, wird es Frieden geben. Wenn der Messias kommt und sein Reich hier aufrichten wird. Für heute ist es etwas schwierig zu sagen, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Die Welt ist unruhiger denn je. Israel zerrissener denn je. Ja, okay, die sind ein Staat. Aber wo ist der Frieden? Lass uns lesen, wie es sein wird, wenn der Messias sein Reich aufgebaut hat. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 19. Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 bis 16. Offenbarung 19, 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und die Gerechtigkeit und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach. Auf weißen Pferden. Und sie werden bekleidet mit weißen, reinen Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimms und des Zorns Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Dieser Messias kommt nicht mehr auf den Esel. Und die Frage von Anfang, worauf wartest du, möchte ich etwas umdrehen. Wartest du auf ihn? wartest du auf ihn? Er wird kommen. Sacharja 9 erfüllte sich schon zum Teil buchstäblich. Wartest du auf ihn? Musst du zum Warten motiviert werden? Freust du dich? Freust du dich auf sein Kommen, auf den Herrn, auf den du so lange gewartet hast? Oder hast du Angst? Wartest du aktiv oder lässig, chillig, passiv vielleicht sogar? Bist du vorbereitet auf sein Kommen? Bist du vorbereitet? Sitzt du schon auf gepackten Koffern oder nicht? Viele Menschen werden morgen noch übrigens losgehen, um Geschenke zu kaufen. Seit Ende der Sommerferien ist überall in den Läden Weihnachtsgebäck zu kaufen. Aber manch einer wird doch von Weihnachten überrascht. Er geht morgen noch schnell vormittags einkaufen, weil er sich nicht vorbereitet hat. Der Messias kommt. Wartest du auf ihn? Erwartest du ihn? Er wird kommen. Bist du vorbereitet? Ich möchte schließen mit einem Gedanken und einem Bibeltext wieder aus der Offenbarung. Die Bibel beginnt mit einem Versprechen. Im ersten Kapitel der Bibel lesen wir das Versprechen Gottes. Ich werde einen schicken. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Diesen werde ich schicken. Das ist ein Versprechen Gottes. Und die Bibel schließt im letzten Buch der Bibel in den letzten Versen mit einer Einladung oder vielleicht mit einer Bitte sogar, mit einer bittenden Einladung. Lass uns das mal lesen und damit möchte ich schließen. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 16, 17 und in Vers 20. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Bitte, komm und nimm das Wasser des Lebens umsonst. Vers 20, er spricht, der bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Amen.